wieder Holger mit deinem Podcast Finanzen, Lernen, Planen, Leben, der Podcast von und mit Holger Nentwick. Hallo zusammen. Das heutige Thema ganz, ganz spannend, denn im unternehmerischen Leben kann auch mal was daneben gehen. Deshalb heißt der Titel des heutigen Podcasts Scheitern erlaubt, warum eine Insolvenz nicht das Ende ist. Tja, in Deutschland ist das Thema Insolvenz eigentlich oft ein Tabuthema. Der einmal gescheitert ist, wird schnell stigmatisiert. Fast so, als wäre eine Insolvenz gleichbedeutend mit persönlichen Versagen. Ja, ist das so ein deutsches Ding irgendwie, habe ich manchmal den Eindruck. In den USA ganz anders. Da wird der gescheiterte Unternehmer nahezu schon fast gefeiert als mutiger Macher, der wertvolle Erfahrung gesammelt hat, wieder aufgestanden ist, um es besser zu machen. Warum ist das eigentlich in Deutschland anders? Ja, und wie fühlt es sich an, wenn man diesen Weg selbst gehen muss? Und darüber spreche ich heute mit Daniel Müller. Daniel kenne ich schon seit einigen Jahren. Wir haben uns damals auf der OMKO kennengelernt. Damals ist, glaube ich, mittlerweile auch schon fast 10 Jahre her. Habe ich so den Eindruck.
Auf der Contra war es.
Auf der Contra in Düsseldorf. Ja. Und Daniel hat sich an einer Zeitarbeitsfirma beteiligt, dabei Fehler gemacht und musste schließlich Insolvenz anmelden. Und heute spreche ich mit ihm mal seinen Weg, seine Geschichte durch und auch mal die wichtigen Lehren, die er gesammelt hat und die er euch auch ganz wirklich unplugged an euch weitergeben will. Daniel ist da ganz, ganz offen und so weiter. Da gibt es gar keine Tabuthemen. Das schätze ich auch an ihm. Ich tausche mich auch sehr, sehr oft mit ihm aus. Also auch ein ständiger Wegbegleiter, der mir immer wieder irgendwo in meinem Leben über den Weg gelaufen ist. Und er ist auch ein alter Podcaster und hat mich auch damals für den Podcast-Bereich auch sehr begeistert. Da haben wir so ein bisschen gemeinsam Weg. Daniel, herzlich willkommen.
Ja, Holger, vielen Dank. Ich freue mich, hier dabei zu sein und auch über das Thema Insolvenz zu sprechen. Du hast ja gerade schon gesagt, das ist ein Tabuthema. Das merke ich auch und das zieht sich auch weiterhin so, dass ich das Gefühl habe, dass man da eigentlich nicht drüber spricht, dass so der Mantel des Schweigens über sowas gelegt wird. Ich habe aber, wenn man so einen, wer einen Hund hat, kennt sehr viele Hundebesitzer und wer auch eine Insolvenz hat, der kennt dann auf einmal auch viele, die auch eine Insolvenz haben, weil die Leute dann irgendwie auch dann auf einen zukommen und sagen, du Dan, ich habe auch eine Insolvenz gehabt damals oder ich habe aktuell eine oder ich bin auf dem Weg dahin. Also die Leute öffnen sich auf einmal, weil sie denken, oh, ich habe eine Gemeinsamkeit und gehen dann offener damit um. Ja. Aber in den anderen Bereichen merke ich es nach wie vor, das ist schon so ein Stigmata, ist etwas, was totgeschwiegen wird, wo die Leute Angst vorhaben und es sind halt negative Sachen, die nicht gut funktioniert haben. Und dann haben die Leute halt Angst, darüber zu reden. Mhm. Und gerade das Tabu möchte ich aufbrechen. Ich habe in meinem eigenen Podcast darüber gesprochen, möchte auch in deinem Podcast darüber sprechen und den Leuten einfach meine Erfahrungen mitgeben. Und vielleicht auch nochmal, kann ich nochmal sagen, so ein Learning direkt am Anfang. Weil ich bin ja Unternehmensberater für die Zeitarbeit. Und jetzt bin ich mit meiner eigenen Zeitarbeitsfirma gescheitert. Das ist doch eigentlich, habe ich mein ganzes Unternehmen, mein ganzes Geschäftsmodell quasi an ACTA gestellt, weil ich es selbst nicht hingekriegt habe. Und wie soll denn noch jemand mal mir vertrauen und mich als Coach buchen, wo ich es selbst doch nicht hinbekommen habe? Und das ist halt ein Thema, damit möchte ich halt aufhören. Damit möchte ich halt aufklären, dass ich ja von jemandem, der es weiß, wie es nicht geht, im Umkehrschluss weiß er auf jeden Fall, wie es vielleicht eher gegangen wäre. Und vielleicht hat es ja nur nicht funktioniert, weil es gerade nicht die richtige Zeit für mich war oder ich nicht den Fokus hatte. Ja. Darum hat es nicht funktioniert. Deshalb freue ich mich, darüber zu reden. Und ich habe da Bock drauf und ich rede offen darüber. Und je länger diese Insolvenz und die Anmeldung oder die Entscheidung, die Insolvenz anzumelden, länger das her ist, umso besser kann ich auch drüber reden, bin ich ehrlich. Also in den Anfängen wollte ich das auch eben noch möglichst, dass gar keiner das weiß. Aber mittlerweile gehe ich offen damit um. Meine Familie, meine Freunde, mein Umfeld sind darüber informiert. Und ich möchte das halt nicht einfach so hintenrum machen.
Also vielen Dank für deine Bereitschaft und deine Offenheit, über so ein Thema zu sprechen. Finde ich ganz toll. Aber so bist du halt. Du bist ein toller Typ, muss ich ganz klar sagen. Ach, und ich weiß auch, dass du unternehmerisch auch andere Sachen aufgebaut hast, die super laufen. Ja, das muss ich auch betonen. Also lass uns das Ganze mal aufbohren. Wie fing das Ganze denn an? Was hast du für eine Ausbildung? Wo kommst du her? Aus welchem Beritt? Und wie hat es sich ergeben, dass du dich auf einmal an einer Zeitarbeitsfirma beteiligt hast?
Ja, ich bin jetzt, also kurz, dann stelle ich mich einmal kurz vor. Daniel Müller, 48 Jahre, verheiratet, habe eine 9-jährige Tochter, komme ursprünglich aus dem IT-Sektor, bin mal gelernter Industriekaufmann und bin dann zufällig irgendwie über ein paar Umwege in die Zeitarbeit reingerutscht. Das, also man wird ja nicht wach und denkt irgendwie, ach, heute fangen wir bei der Zeitarbeitszimmer an, sondern das kommt irgendwie über irgendwelche Umwege. Ich habe eine Anzeige gesehen und dann habe ich mich da beworben Und das ist jetzt schon über 21 Jahre her. Und dann habe ich die Karriereleiter, bin ich immer weitergekommen, bin als Disponent angefangen, dann Niederlassungsleiter, Regionalleiter. Und dann habe ich vor 6,5 Jahren, am 1.8.2018, habe ich dann den Podcast Liebe Zeitarbeit gestartet. Mit dem Ruf und mit dem Ziel, das Ruhe, den Ruf und das Image der Zeitarbeit zu verbessern. Das war so die Idee, so bin ich angefangen.
Das heißt, in der Branche wirklich groß geworden, top ausgebildet. Also du warst nicht unbeleckt, ne?
Nein, also wenn einer Ahnung von Zeitarbeit hat, ja, dann bin ich das schon, ja, klar. Ja. Aber das war auch schon wieder das erste Learning zu teilen. Ich wollte halt, und da komme ich gleich mal wieder zu der Motivation, ein guter Disponent ist nicht auch gleichzeitig ein guter Niederlassungsleiter. Und ein guter Niederlassungsleiter ist nicht auch gleich ein guter Regionalleiter. Und ein guter Regionalleiter ist auch nicht direkt ein guter Geschäftsführer.
Ist auch kein Unternehmer unbedingt.
Ne? Das muss man irgendwie so lernen. Manchmal muss man sich auch eingestehen, dass vielleicht die Schuhe, die man tragen wollte, einem doch nicht passen oder es nicht das Richtige ist.
Okay, das werden wir später noch ein bisschen mehr aufbauen. Lassen das ein bisschen so zeitlogisch aufbauen. Wie bist du denn, wie die Mutter zum Kind, ne, gekommen, wie bist du denn dazu gekommen, dich an so einem Geschäftsmodell zu beteiligen?
Ja, also 21 Jahre Zeitarbeitserfahrung und ich habe durch den Podcast kamen halt immer mehr Hörer und Zuschauer auf mich zu. Ich habe auch einen YouTube-Kanal, kamen halt auf mich zu und wollten irgendwas von mir kaufen, wollten Beratung, wollten Unterstützung. Und dann musste ich mir überlegen, ich hatte ja gar kein Geschäftsmodell. Ich bin ja nicht mit dem Podcast gestartet, um irgendwie Kohle zu verdienen, sondern ich wollte einfach was tun für die Branche. Und dann kamen halt immer mehr Leute, Hörer auf mich zu und sagten, Daniel, wir wollen halt mehr von dir, wir wollen Unterstützung, Beratung. Und dann habe ich angefangen mit einer Mastermind, die ich dann aufgebaut habe. Und später habe ich dann auch ein Mentoring-Programm aufgebaut. Und beim Mentoring-Programm, das hat mir halt nochmal mehr zugesagt, weil ich dann noch intensiver mit den Leuten in den Austausch kam, weil die wollten, waren mehr so im Tagesgeschäft. Die haben noch mehr im Unternehmen gearbeitet als am Unternehmen. Weil so am Unternehmen sind dann eher die für die Mastermind und im Mentoring sind mehr noch die, die im Unternehmen noch aktiv arbeiten und selbst auch noch aktiv sind. Und dort habe ich eine Teilnehmerin gehabt, die, bevor sie ins Mentoring gekommen ist, frisch gegründet hat, eine Zeitarbeitsfirma. Und die habe ich halt begleitet und die hat nach einem Jahr hat sie 15 Mitarbeiter aufgebaut gehabt in der Pflege und kam dann irgendwann auf mich zu und sagte, ja Daniel, ich möchte meine Firma abgeben, privat ändert sich ein bisschen was, ich kann das nicht, dieser Druck, dieser Stress, der in der Zeitarbeitsfirma ist, ich möchte gerne rausgehen. Und dann sage ich, jetzt haben wir das aufgebaut, wir haben 15 Mitarbeiter aufgebaut, die Strukturen. Ich möchte auch eine Zeitarbeitsfirma. Ich habe schon immer davon geträumt, eine eigene Zeitarbeitsfirma zu haben. Und dann lass uns das machen. Dann stelle ich dich ein, du bist meine Mitarbeiterin, ich unterstütze dich, du bleibst weiter im Mentoring-Programm, ich bin quasi weiterhin dein Mentor. Wir gucken noch, dass wir softwaretechnisch noch was oben drauf packen, dass wir da nochmal professioneller werden. Wir schalten noch ein paar Kampagnen, dass du noch mehr Kandidaten hast. Und eigentlich super Voraussetzung. So auf dem Papier sah das super aus.
Also du kanntest das Unternehmen, weil du das ja praktisch mit begleitet hast als Consultant.
Ja.
Und du kommst aus der Branche, hast das Know-how gehabt, hast auch gesehen, 15 Mitarbeiter aufgebaut. Das ist in dem Moment auch gut wirtschaftlich, da hat das Unternehmen dagestanden. Liegt ja dann auf der Hand, wo man sagt, ja, why not? Ne? Könnte ich ja eigentlich machen. Ne?
Da kam noch ein bisschen was dazu, vielleicht auch noch so was Außeneinflüsse, was du ja auch, was glaube ich sehr, sehr wichtig ist, wie es vielleicht auch dem einen oder anderen geht. Hatte ich da noch keine Ahnung von. Ich wollte damals meine damalige Firma Känguru, hatte ich halt die Idee gehabt oder den Wunsch gehabt, das Unternehmen zu übernehmen. Das war ja damals zum Verkauf und ich habe immer so den Traum gehabt, dass ich diese Firma übernehmen kann. Es ist mein Baby, ich habe die Pflege dort aufgebaut und hätte den Pflegebereich dann irgendwie auch gerne übernommen und hätte das weitergeführt als Geschäftsführer. Das war so meine Wunschvorstellung. Die kam aber nicht so, weil der Inhaber und Geschäftsführer dann entschieden hat, das an ein Unternehmen zu verkaufen. Und so ist dann auch da die Trennung passiert. Und dann habe ich immer so gedacht, okay, vielleicht doch nochmal die Chance, deine eigene Zeitarbeitsfirma dann zu haben. Und dann habe ich die ergriffen und natürlich mein Umfeld. Ich habe ja in meiner Familie keine Unternehmer. Ne? Mein Vater ist selbstständig, der war immer Freelancer im IT-Bereich, hat EDI-Projekte gemacht und Der sagt, ey, mach das doch. Geschäftsführer, kriegst ein festes Gehalt, wieder Sicherheit. Hm. Ich kam ja gerade aus einer Anstellung und in die Selbstständigkeit. Ich war ein Jahr selbstständig, hat auch gut funktioniert. Ich habe 200.000 Euro Umsatz gemacht, alles gut, war alles locker. Ich konnte alles bezahlen, musste mir kein Geld leihen. Das hat gut funktioniert. Aber meine Eltern lagen mir dann in den Ohren und mach das doch wieder, machst du wieder Sicherheit.
Ja, Eltern möchten gerne, dass es Kindern gut geht und gerade das Thema Sicherheit, wobei ja. Sicherheit ist ja auch immer so ein Thema, ist es wirklich sicher, ein angestellter Geschäftsführer zu sein? Ja. Ich glaube...
Kann ich einen Haken hintermachen? Nein, genau. Nicht. Also die Gefahr ist da genauso da.
Also Sicherheit, die du hast, ist, dass alles nicht sicher ist, ne?
Ja.
Aber also das war die Außeneinflüsse, Motivation, da kam ja vieles zusammen. Ne? Ach, das wäre ja toll, wollte ich eh schon mal gemacht haben, wir haben eine Vorfirma mit Kangaroo.
Ja.
Und hier habe ich die Möglichkeit, habe das selbst mit aufgebaut als Consultant, sehe, das ist bisher gut gelaufen, jetzt kommt das Angebot, why not?
Ja,
also liegt ja auf der Hand, dass man sowas prüft. Ich sage mal, als Unternehmer gehst du hin, Möglichkeiten, die bei dir auf dem Tisch liegen, die musst du prüfen. Alleine schon, um dir nachher keine Vorwürfe zu machen, ey, jetzt habe ich die Chance meines Lebens durchgehen lassen. Und du hast also geprüft. Hast du da Berater gehabt, die dich begleitet haben? Oder wie ist dieser Einstieg, wie hat der stattgefunden?
Ja, es kam ja, die Idee war ja dann, ich habe ja viele Geschäftsleute, die ich halt kenne. Da habe ich einen gehabt, der sich mit Ads sehr gut auskannte, der mit Gesellschaft da machen wollte. Und ein weiterer, den ich auch aus der Mastermind kannte, der eine eigene Zeitarbeitsfirma hatte, der die Peripherie, der die Leute hatte, der das Know-how hatte, der schon länger eine eigene Zeitarbeitsfirma erfolgreich gegründet hat. Und mit dem war ich ja im Kontakt und mit denen habe ich dann auch gegründet. Ne? Dann waren wir also drei Gesellschafter. Also ich war okay. Nicht alleine.
Also du hast ein Team zusammengestellt. Also genau, die so, können mich ergänzen.
Ja, ja. So war dann die Idee. Dann haben wir überlegt, okay, wie machen wir es, in welchem Bereich? Dann haben wir relativ schnell festgestellt, okay, Pflege, das ist das, wo ich mich auskenne, was ich 15 Jahre gemacht habe. Das macht Sinn. Wir haben die Möglichkeit über die bestehende Zeitarbeitsfirma, dass wir die Mitarbeiter quasi in diese Firma übernehmen. Ne? Wir haben die also quasi übernommen, die Mitarbeiter. Wir haben nicht die alte Firma übernommen dort. Die hat ja einen eigenen Namen gehabt, sondern haben die Mitarbeiter übernommen.
Was war das für eine Rechtsform, die Firma, die...
Wir haben eine GmbH gegründet.
Also, ihr habt eine neue GmbH gegründet
GmbH.
Und habt mit Umwandlung habt ihr die alte Firma der ja. Mandantin reingenommen.
Nee, oder? Wir haben nur die Mitarbeiter.
Ah ja,
nur
die Mitarbeiter genommen. Ach so, ja,
lass euch noch Einnahmen. Ist gar nicht so leicht. Das war eher dann komplizierter, weil du hast ja, wenn du Rechnungen stellst, dann kommen noch Sachen dann im Nachgang und ist immer gefährlich, eine bestehende Firma zu übernehmen, weil du die Verbindlichkeiten nicht kennst. Du weißt nicht, was für Altlasten da sind, wenn Prüfungen
genau.
kommen. Die haben eine eigene Arbeitnehmererlaubnis. Müssten wir ja selber dann beantragen. Das haben wir dann auch.
Also du hast schon versucht, das Risiko zu minimieren, indem du nicht die vorhandene Firma gekauft hast. Und ja. sag, pass auf, wir übernehmen im Prinzip Teile daraus. Ich gründe ja. eine neue Firma. Ist eigentlich mal gut.
Finde ich ungenau. Super.
Das ist ein Navigationssystem im Hintergrund, ja. ist noch am Laufen. Sehr schön.
So, da bleibt drin, ist Podcast, roh, authentisch.
Genau, also authentisch. Das heißt, du hast ja dann schon das Risiko ganz gut abgeschätzt. Was kann aus der vorhandenen Firma, die muss ich nicht bewerten. Ich weiß nicht, was da im Prinzip an Leichen vorhanden ist. Ich übernehme praktisch nur die Mitarbeiter.
Ich kannte natürlich die Prozesse, ich kannte ja. auch die Inhaberin der Firma. Wir kamen gut klar, sie hat die Dinge, die ich ihr im Mentoring ja gesagt hat, auch umgesetzt. Das hat alles gut funktioniert. Ich kannte schon ein paar Mitarbeiter so vom Namen her, wie der Aufbau war. Also die Strategie stand schon alles und dementsprechend war das eigentlich... Der Tisch war gedeckt. Ich habe gedacht, okay, jetzt zugreifen, warum nicht? Ja. Du kannst doch nur, du hast feste Einnahmen wieder als Geschäftsführer, machst quasi das Gleiche wie im Mentoring. Ja. Und sie macht den gleichen Job weiter, ist aber Angestellte. Und ich habe noch ein bisschen was zur Unterstützung da. Also
ja.
eigentlich
haben die beide Mitgesellschafter, ihr habt dann jeder ein Drittel Anteil gehabt an der GmbH. Genau. Ihr habt eine GmbH gegründet mit 20.000 Euro Einlage, Sacheinlage oder Bareinlage. Was habt ihr
dann? 25.000 und ja. jeweils ein Drittel haben wir dann als Bareinlage dann gemacht. Also die mussten auf dem Konto ja von dem Notar,
ja.
musste man ja dann nachweisen, dass das Geld...
Irgendwie geht durch Sacheinlage oder durch Bareinlage. Also ja. jeder ein Drittel. Und es waren alle drei Gesellschafter Geschäftsführer oder waren zwei
Gesellschafter? Also waren natürlich auch so Überlegungen, machen wir alle Geschäftsführer, mache ich nur den Geschäftsführer? Und Da ist natürlich auch die Einflüsse von außen, Daniel, mach das, ne? Du kriegst das dann auch hin. Die anderen wollten natürlich auch weniger Arbeit damit haben.
Also die wollten im operativen Geschäft nicht dabei sein. Die haben praktisch ihren Namen gegeben, ihr Know-how reingegeben und waren geldmäßig beteiligt mit einem Drittel, aber haben mit der Tagesgestion nichts zu tun gehabt.
Nee, eigentlich nicht. Okay. Also die haben halt unterstützt, wo halt Themen waren. Also ich war damit nicht so alleine, deshalb, also sonst hört sich das so doof an, dass die nur Geldgeber waren, sondern die haben natürlich
Position gefunden.
War halt derjenige, der den Hut auf hatte, dort Geschäftsführer dann war und dann habe ich die Mitarbeiterin halt eingestellt und so sind wir halt gestartet und wir sind relativ gut auch gestartet. Wir haben 50.000 Euro Umsatz gehabt im Januar dann schon, ne? Wo schon im ersten Monat. Also alles gut. Ich wusste ja, wie die Umsätze in der Firma vorher gewesen sind. Da waren sie so bei 60.000, 70.000 und wir haben dann die Mitte übernommen, dass du nicht jeden immer da begeistern kannst, dass er weiter da bei einer anderen Zeitarbeitsfirma auch ist.
Also von 60.000, 70.000 Monatsumsatz, 50.000 im ersten Monat schon drin zu haben, ist ja ein guter Start, ne?
Ja, war auch gut. Also wir haben damit auch schon, waren wir kostendeckend. Wir haben uns dann darum gekümmert, dass wir Büro bekommen und es war einfach ein Grundrauschen drin. Also du bist ja nicht auf der grünen Wiese angefangen, sondern du hast schon einen großen
Grund. Das war schon ein vorgewärmtes Nestchen. Ja. Was habt ihr drei Gesellschafter denn für eine Erwartungshaltung gehabt? Habt ihr euch einen Businessplan gemacht, so einen Strategieplan? Das wollen wir, hier stehen wir, das übernehmen wir und das können wir so und so ausbauen?
Ich bin natürlich so ein Umsatztyp, so Rennlistenmäßig, dass ich gerne, wenn ich mir Ziele setze, die auch erreiche. Wir haben uns dann Umsätze dann gesetzt und haben dann einen Plan gemacht. Den habe ich dann aufgestellt und habe gesagt, okay, bis Ende des Jahres möchte ich so und so viel Umsatz haben. 50.000, immer so ein Wachstum, so 15.000 Euro jeden Monat mehr. Das war so die Idee, dass man irgendwie am Ende des Jahres so bei 100.000 Euro ist. Und damit hätte man eine gute Größe. Aber wichtig war halt erstmal zu starten, die Prozesse. Wir haben eine neue Software dann eingesetzt und das waren so ein paar Herausforderungen, die dann kommen. Aber so sind wir gestartet und haben das ganze Projekt dann begonnen.
Das heißt, voll motiviert, berechtigte Erwartungshaltung aufgrund der Ist-Situation der Firma. Ihr habt die Fehler vermieden, die alte Firma zu kaufen, zu übernehmen, sondern habt nur die Mitarbeiter rausgenommen und praktisch den Kundenstamm mit übernommen. Das heißt, einen Abstand habt ihr an die alte Firma nicht zahlen müssen.
Nein. Okay. Das war eigentlich eine Glückssituation. Wir mussten also da nichts bezahlen, sondern haben die Mitarbeiterin eingestellt. Das war alles gut. Ne? Sie hatte dann dieses Risiko nicht, ne? Weil sie natürlich auch Angst hat, wie läuft es jetzt weiter? Und man ist ja auch hat den Mitarbeitern verpflichtet, die man da eingestellt hat. Ne? Ja. Sie wollte sich ja auch da nicht rausziehen aus der Situation, sondern wollte dann auch den Mitarbeitern auch weiterhin einen Job geben. Und das haben wir ja mit der Firma dann gut hinbekommen.
Ja, das schon was mit sozialer Verantwortung zu tun. Ne?
Ja, das war halt alles gut. Ja. Da waren wir komplett fein. Also eigentlich dachte ich, super, was soll denn da passieren? Ist doch klasse, alles was da.
Jetzt deine Familie, hast du gesagt, dein Vater sagt, Mensch, Jung, mach das doch. Du bist verheiratet, ich kenne deine Frau auch ein bisschen. Was hat sie zu dir gesagt in der Phase?
Ja, sie stand auch dahinter, aber eher so neutral. Also es war jetzt nicht irgendwie, dass sie mich blockiert hat oder gesagt hat, nee, mach das nicht, sondern klar, wenn du es machen willst, alles gut. Voraussetzungen sind gut. Es hat eigentlich keiner ein Risiko gesehen. Und
also ich habe das zu Hause auch durchdiskutiert und so weiter besprochen. Ja, gut, weil sie richtig. Wusste ja schon, deine Selbstständigkeit, du bist ja dann schon unterwegs, du hast deine Mastermind, bist viel unterwegs, jetzt nicht nur per Telefon, sondern auch im Auto unterwegs und so weiter, hast Veranstaltungen, wo du selbst Teilnehmer bist oder wo du als Speaker auf der Bühne gestanden bist und stehst. Ja. Das heißt, sie ist ja dann schon gewöhnt, mit einem Partner zusammen zu sein, der auch businessmäßig, also wie ein Selbstständiger unterwegs ist.
Ich war ja,
ist ja nichts Neues.
Ich war ja schon ein Jahr schon selbstständig und jetzt kam halt noch eine zusätzliche Möglichkeit und natürlich haben wir gedacht, okay, da ist wieder eine feste Einheit. Du musst ja auch überlegen, als Selbstständiger, wenn du ein eigenes Unternehmen hast und du keine regelmäßigen Einnahmen mehr hast, dann kriegst du auch keine Kredite erstmal, weil du kannst ja noch nicht nachweisen, dass regelmäßige Einnahmen sind. Ne? Ja. Das natürlich, wenn du ein Gehalt auf einmal wieder bekommst, kriegst du wesentlich leichter ein Dispo und kannst dir die Sachen, also hat eine Menge Vorteile und es gibt halt so Sicherheit auf den ersten Blick. Ne? Mhm. So jetzt fast zwei Jahre.
Ja. Also wären so kalkulierbare Zahlen gewesen. Vom Businessplan waren Investitionen anstehend? Hättet ihr investieren müssen in die Firma? Also wir Darlehen aufnehmen?
Wir haben noch eine Einlage jeweils dann auch gemacht von knapp 25.000 Euro nochmal jeweils.
Also als Startliquidität so ein bisschen, bevor die Einnahmen reinkommen.
Kann jetzt nicht mehr im Detail. Ich weiß noch nicht, ob das Das Verfahren läuft ja derzeit noch. Aber wir haben halt ein paar Einlagen auch gemacht und mit denen sind wir dann auch gestartet. Mhm. Und das passte auch. Also das war am Anfang, war das alles grundsolide.
Ja.
Aber was natürlich auch schnell dann rauskam, diese Doppelbelastung, weil ich bin ansonsten, habe ja auch noch meine bestehenden Projekte, das war auch immer kommuniziert, es war so klar, dass ich diese Sachen Mastermind und so weitermachen kann. Also die beiden Investoren kannten mein Business H. Klein, auch in den Verträgen war das klar definiert, dass ich mein Business weitermachen kann, weil von dem Geld, was ich als Geschäftsführer bekomme, konnte ich auch nicht leben. Also das wäre nicht, also meine Lebensunterhaltskosten waren wesentlich höher als das, was ich als Geschäftsführer da bekommen habe. Ne?
Ja. Wann war das gewesen?
Wir haben im November 2022. Ja, wir sind
wir haben jetzt 25, ja noch 25, wo wir zusammen sitzen.
Januar 23 haben wir gestartet und im November 22 haben wir begonnen mit allem, dann GmbH gegründet, Notartermin und Erlaubnis beantragen. Auch das ist natürlich immer etwas, was 3-4 Monate locker auch Zeit dann in Anspruch nimmt. Und dann sind wir im Januar dann gestartet.
Ja, und wie lange gab es die Firma, bevor es Insolvenz beantragt worden ist?
Ich habe die Entscheidung getroffen Anfang Mai 2024.
Ja.
Also noch im
knapp anderthalb Jahre, ne?
Am 10. Mai habe ich die Entscheidung.
Ja.
Das werde ich, glaube ich, auch nie vergessen. Das ist irgendwie so, ist auch fest eingebrannt, dieser Termin.
10. Mai.
Wenn er am 10. Mai sich entschieden hat und dann lädst du dir mit die Unterlagen runter, siehst dann, boah, du musst 27 Seiten irgendwie ausfüllen und denkst, oh Gott, das ist immer für mich. Also ähnlich so wie Steuern, irgendwelche Formulare ausfüllen, ist, glaube ich, nichts, was einer gerne macht. Und da kann ich mich nur gut dran erinnern, dann musste ich das ausfüllen, habe ich das dann am Montag fertig gemacht. Und dann direkt auch eingeworfen beim Insolvenzgericht.
Ja.
Das muss man dann dort auch dann persönlich dann einwerfen.
Ja.
Und ja.
Ja, und jetzt hat eine Insolvenz stattgefunden, wird noch abgewickelt. Und wir haben jetzt den ersten Teil, was mir wichtig war, mal mit dir zu besprechen. Wer ist Daniel? Wie ist er dazu gekommen? Welche Ausbildung hat er? Im Start sind da schon irgendwelche Dinge schiefgelaufen. Also es hört sich bisher alles gut an. Und wir enden den Podcast im ersten Teil erstmal mit: Auf einmal kam eine Insolvenz. Seid also gespannt auf den zweiten Teil des Podcasts, ganz wichtig. Und in dem Sinne sagen erstmal der Daniel und der Holger tschö zusammen.
Ciao.
Ciao. Anders wie besprochen, hab's jetzt gemacht. Und wir hören dann im zweiten Teil, gehen wir mal ein bisschen mehr in Medias Res. Danke dir, Daniel.